Bitte schlagt mit mir zusammen den Maleachi wieder auf. Wir werden heute dort weiterfahren im zweiten Kapitel. Mir ergeht es oft so, dass ich mir was vornehme. Also vielleicht, ich wollte eigentlich ein, zwei Predigten zu Maleachi halten, um dann eben wieder zurückgehen zu Matthäus und weil Maleachi uns wirklich hilft, die Rolle von Johannes dem Täufer zu verstehen. Aber manchmal hat das Wort Gottes so eine Sogwirkung und ich merke, dass es so viel gibt, was so hilfreich ist, mir auch hilfreich geworden ist. Und es ist ein gewisser Drang dann einfach zu sagen, okay, lass uns noch ein bisschen bei Maleachi bleiben. Und ich habe aber vor, jetzt noch einmal über Kapitel 2 zu predigen und nächstes Mal dann vor allem diesen Ausblick zu machen in das Neue Testament. Aber ich denke, dass es sehr hilfreich ist, diesen letzten Teil von Kapitel 2 nochmal zu lesen, weil er uns vorbereitet darauf, auf die Not eigentlich, die im Neuen Testament dann beantwortet wird. Die Not der Untreue von Gottes Volk. Ihr werdet merken, wenn wir den Text lesen, Untreue ist eine der Schlüsselwörter in diesem Kapitel. Und ich habe jetzt diese Predigt und eigentlich die nächste kann man vielleicht mit dem Titel, einen Titel geben. Er kann unsere Untreue heilen. Er kann unsere Untreue heilen. Wir lesen im Maleachi Kapitel 2 und wir lesen dort ein paar Verse noch aus dem letzten Predigt, bevor wir dann auf Vers 10 und folgende eingehen. Also Maleachi 2, Vers 5. Mein Bund mit ihm, das ist der Bund mit Levi, mit den Vorfahren der Priester, war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Dann Vers 8. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Und dann lesen wir ab Vers 10 bis 16. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen dem Bund unserer Väter? Judah hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte. Und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sich nicht mit Wohlgefallen euch euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen oder göttlichem Nachkommen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seine Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Bis hierhin das Wort Gottes. Wir beten noch einmal vor, bevor wir in den Text näher darauf eingehen. Vater, wir danken dir für Maleachi. Maleachi heißt ja mein Bote. Er ist der Bote des Herrn gewesen für dein Volk zu seiner Zeit. Aber er ist auch dein Bote für uns. Und so bitten wir dich, dass wir das Reden des Boten des Herrn verstehen. Dass wir letztlich das Reden des Heiligen Geistes verstehen durch diesen Text. Und das ist ein übernatürliches Wunder. Und so bitten wir dich um dein gnädiges Eingreifen. Amen. Ja, ich möchte euch zu Beginn des Textes noch ein bisschen in das, was wir letztes Mal gesehen haben, mit reinnehmen. Wir haben diesen Propheten Maleachi schon kennengelernt als einen Propheten, einen Boten Gottes an ein eigentlich ein geistlich lethargisches Volk, könnte man sagen. Ein Volk, was sich nicht aufraffen kann, Gott die richtige Ehre zu geben. Und das war nicht nur bei Maleachi das Thema, das ist auch bei vielen der kleinen Propheten ein Thema gewesen. Das Volk Gottes schon vor dem Tempelbau sitzt in ihren getäfelten Häusern, zieht sich zurück, aber will nicht für die Sache Gottes eifern und arbeiten. Und Maleachi hier, wir sind schon eine Generation oder sogar mehr als eine Generation nach dem Bau des Tempels. Und wir sind hier gerade in Israel in einer Generation, die hatten hautnah erlebt, sowohl ihre Väter im Bau des Tempels, aber auch persönlich im Bau der Mauern um Jerusalem, wie Gott für sie gesorgt hat. Das hier ist ungefähr 14 Jahre nach der Fertigstellung der Mauer. Das heißt, sie hatten erlebt als ganze Generation, dass eine Stadt in Trümmern, dass die Stadt Jerusalem in Trümmern war und dass sie aber mit der Hilfe Gottes in einem Wahnsinnsakt, in einem übernatürlichen Akt, innerhalb einiger wenigen Monate erbaut wurde, trotz großer Anfeinde von außen und so weiter. Sie hatten also die Güte, die Liebe Gottes am eigenen Leib erfahren, aber sie haben trotzdem gefragt, wo ist die Liebe Gottes? Na, Kapitel 1. Ja, worin hast du uns geliebt, Gott? Und sie waren blind für die Liebe Gottes. Sie waren letztlich blind für das Evangelium. Und in gewisser Weise betrifft das auch uns, nicht wahr? In unsere Generationen, in Deutschland, im westlichen Christentum. Wir leben in einem Christentum, was die großen Werke Gottes gesehen hat in der Geschichte. Und was immer noch sehr profitiert, eine Generation, die profitiert von den Früchten, von dem, was gesät wurde in vergangenen Generationen und geerntet wurde, an Bildung, an Sicherheit, an Stabilität. Aber wir sind auch eine Generation, die vergessen hat, was die Grundlagen des Evangeliums ist. Und wir sind eine Generation der Lethargie. Wir suchen die Spannung, die Aufregung in Worship, in anklingender Musik, in Unterhaltung, in spannenden Jugendprogrammen, in allem Möglichen, weil wir sie nicht in Gott finden. Und das redet direkt zu uns, dieses Buch. Und so lasst uns mit einer Herzenseinstellung kommen, dass wir sagen, wir wollen uns unter Gottes Wort stellen. Wir wollen hören wirklich, wie Gott auch den Zustand in unserem Herzen aufzeigt. Und wir wollen nicht zurückziehen, wie die Menschen dort. Man hat den Eindruck bei Maleachi, dass es ein ständiges Hin und Her ist. Maleachi hört sich an und es ist eigentlich ein Gerichtsprozess gegen Gottes Volk. Also wir sehen immer wieder ein Muster in Maleachi, dass Maleachi, der Bote Gottes, eigentlich wie ein Anwalt Gottes auftritt. Und er konfrontiert das Volk Gottes mit ihrer Sünde. Und das Volk weicht immer wieder aus. Sie haben immer wieder Ausreden. Sie fragen, wo haben wir das gemacht? Ja, wir sehen das nicht und so weiter. Also es ist ein Hin und Her und Maleachi ist aber ein gründlicher Richter, der wirklich aufzeigt, was in den Herzen der Menschen ist. Und wenn man Malachi studiert, dann kommt man sich wirklich vor, wie das, was das Neue Testament über das Wort Gottes sagt. Dass das Wort Gottes, Hebräer 4, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und so geht Malachi in unserem Text auch gerade auf das Denken, die Gesinnung der Menschen ein und offenbart, was im Herzen des Menschen ist. Wir haben uns bisher vor allem mit den Anführern des Volkes Gottes auseinandergesetzt. Oder Malachi spricht zumindest die Anführer direkt an bis jetzt. Aber jetzt, ab Vers 10, spricht er nicht mehr direkt nur zu den Priestern, sondern er wendet sich sozusagen zum ganzen Volk Gottes. Und das wiederum auch, das zeigt uns, dass wir als Generation von Christen heutzutage, wir können nicht einfach uns hinter unseren Anführern zurückziehen. Wir können nicht einfach sagen, ja, das sind die modernen Theologen, die das Vertrauen in Gottes Wort aufgelöst haben und deswegen haben wir diesen Zustand, sondern das Wort Gottes zieht wirklich uns zur Verantwortung, jeden Einzelnen persönlich. Und wir wollen jetzt genauer drauf schauen, was sagt jetzt Malachi wirklich in diesem Text, der vor uns ist. Und wir lesen nochmal die ersten Verse. Also Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Hier ist es hilfreich, wenn wir uns nochmal daran erinnern, im letzten Abschnitt hat er ja schon über Vaterschaften geredet. Er hat über die Väter der Leviten geredet, die für Gott geeifert haben. Zum Beispiel den Pinhas, der im Eifer Gottes das Volk Gottes gerettet hat als Levit und zwischen dem Volk und Gott eingetreten ist. Und er hat sie an ihre Vorväter erinnert, die eben treu waren, die Gott gehorcht haben. Und dieser Fokus auf die Generationenabfolge, der ist immer noch total präsent in dem Text, den wir haben. Also Malachi redet hier von dem Bund eurer Väter. Ich glaube, das ist Vers 11 oder Vers 10 ganz am Ende. Und dann, vorher hat er über den Stammvater Levi geredet, jetzt ist ganz Israel gemeint, also die Väter des Volkes Israel. Und was sagen diese ersten Verse? Gott sagt, ich habe euch gezeugt. Ich habe sozusagen als Vater euch hervorgebracht, euch erschaffen. Und was meint er? Er meint den Exodus. Er meint das, was wir gerade vorher in der Schriftlesung gehabt haben. Die Propheten im Alten Testament sprechen immer wieder über den Exodus mit diesen Worten. Also zum Beispiel Hosea Kapitel 11 sagt, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also Gott sieht diesen Auszug aus Ägypten, das Herausführen aus Ägypten, die Wüstenreise. Er sieht das eigentlich als die Jugend eines Volkes, eines Sohnes sozusagen, den er gezeugt hat. Und Gott sagt hier in diesen ersten Versen, ich habe euch herausgerufen, ich habe euch hervorgebracht und ich habe meinen Bund mit euch geschlossen, mit euren Vätern. Und deswegen sagt Malachi dann direkt hinterher im Vers 10, warum sind wir denn so treulos? Einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter. Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das der Herr liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Nun, also Malachi greift erstmal wieder diesen Bund Gottes auf und die Treue Gottes und auch die Liebe Gottes. Wir werden das gleich ein bisschen vertiefen. Aber dann redet er hier von den Töchtern eines fremden Gottes. Was meint er genau? Was spricht er konkret an? Er redet darüber, dass viele Juden zu seiner Zeit sich fremde Frauen genommen hatten aus den umliegenden Nationen. Und wir wissen das aus dem Buch Esra, wir wissen das aus dem Buch Nehemia. Das war ein Riesenproblem im Volk Gottes. Zumindest gewesen, bis zur Zeit Malachis. Und wir müssen uns die Situation so vorstellen, dass im Moment ja nicht nur die Juden in Israel wohnen, sondern dass die Juden in einem relativ kleinen Teil von Israel, einer Provinz, gewohnt haben, dass diese Provinz auch teilweise durchmischt war mit anderen Völkern und dass die umliegenden Völker viel näher waren als vorher, wo sozusagen Israel einfach unter einem König gelebt hat in dem Land vor dem Exil. Das heißt, sie hatten eine große Nähe auch zu anderen, weil sie auch gleiche Gesetze hatten. Sie waren unter der gleichen Verwaltung, nämlich in diesem großen Perserreich. Und vorher auch im Exil mussten ja die Juden mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenleben. Und das brachte viel mehr Kontakt auch zu den Völkern, die Gott nicht kannten. Und wir können uns eigentlich gut vorstellen, wie dieses Denken aufkam, dieses, dass wir alle eigentlich ja irgendwo gleich sind. Ja, wir wurden alle irgendwie verschleppt von den Babyloniern, alle zurückgebracht unter den Persern. Und wir sind irgendwie alle in einem Boot. Und dass die Heiden sozusagen auch gesagt haben, wieso sondert ihr euch so ab, ihr Juden? Ja, wieso macht ihr immer euer eigenes Ding? Das sieht man auch beim Mauerbau, wo Nehemia die Mauer bauen wollte. Was sagen die Heiden? Wir wollen mitmachen. Ja, wieso nehmt ihr uns nicht mit dazu? Wieso seid ihr so eigenbrötlerisch, ihr Volk Israel? Und es war eine große Versuchung für die Juden zu sagen, okay, vielleicht nehmen wir diese Verheißungen Gottes für Abraham, für Isaak, für Jakob, für diese Blutlinie von Israel, vielleicht nehmen wir die nicht mehr so ganz ernst. Na, und wir vermischen uns mit den Völkern. Wo ist die Liebe Gottes für uns sowieso? Na, also dieses Denken kam auf und es wurde eine große Versuchung für das Volk. Und es ist auch hilfreich zu sehen, wenn wir jetzt diesen Abschnitt anschauen, ist, dass Malachi eben nicht der Erste ist, der das anspricht. Und er spricht hier nichts Neues an für das Volk. Ich lese euch einen kleinen Abschnitt vor aus Esra, einfach um zu zeigen, das wurde schon vorher angesprochen. Esra 10, Vers 10, und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, ihr habt eine Treulosigkeit begangen und habt fremde Frauen heimgeführt. Das ist interessant, ne? Wieder Treulosigkeit und fremde Frauen, beide der gleiche Begriff. Womit ihr die Schuld Israels noch größer gemacht habt, so legt nun dem Herrn, dem Gott, euer Väter ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist, sonst sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Ja, und das Thema kommt später wieder auf, Nehemia 13, lest es gerne nach, wenn ihr da genauer nochmal nachschauen wollt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Sünde der fremden Frauen, die war von außen betrachtet schon lange angesprochen und eigentlich auch schon in gewisser Weise erledigt, eine erledigte Sache, weil beide, Esra und Nehemia, säuberten das Land von dieser Sünde. Nehemia 13, Nehemia kommt zurück nach einem längeren Dienstaufenthalt in Persien, in Susa, und dann merkt er, dass die Menschen fremde Frauen geheiratet haben, und was er macht, ist, er rauft diesen Männern die Haare raus, er schlägt sie und er sammelt das ganze Volk zusammen und das ganze Volk entscheidet sich, wir trennen uns von diesen Frauen. Und das wurde gemacht, also diese Frauen wurden wieder entlassen, samt den Kindern auch, die geboren wurden. Und wir könnten jetzt fragen, wieso erwähnst du das nochmal, Malachi? Das war ungefähr 2 Jahre nach dieser Tat von Nehemia, nach dieser Trennung von den heidnischen Frauen. Wieso kommt das wieder auf bei Malachi? Also bohrt Malachi einfach in der Vergangenheit herum? Holt er das Vergangene immer wieder hervor, damit er eine Keule hat, womit er das Volk Gottes schlagen kann? Das ist nicht der Fall. Gott ist nicht nachtragend in diesem Sinne. Die Antwort ist natürlich nein. Malachi zeigt, dass das darunterliegende Problem noch nicht wirklich behoben wurde. Und ich glaube, das ist der Hauptschlüssel, um diesen Abschnitt zu verstehen. Maleachi greift diese Sünde nochmal auf und sagt, seht, was ihr gemacht habt. Und dann geht er aber tiefer und er geht auf die darunterliegende Sünde im Herzen des Volkes. Und ich glaube, wir werden das noch sehen, wenn wir jetzt diesen Abschnitt Stück für Stück durchgehen. Aber wir sehen das schon auch in den Versen, die wir jetzt gerade gelesen haben. Also wie redet denn Maleachi über diese Sünde? Er sagt, im Kern ist das eine Treulosigkeit gegen Gott. Sie haben das Heiligtum des Herrn entweiht, welches er liebt. Und es ist interessant, wie diese fremden Frauen beschrieben werden. Sie werden beschrieben als Töchter eines fremden Gottes. Und das ist eine Anspielung auf das, was er ja gerade gesagt hat zu, ihr seid meine Kinder, ne? Ich habe euch gezeugt, wir haben alle einen Vater. Er sagt eigentlich, hier kommt eine konkurrierende Familie rein. Eine gesetzlose, eine gottlose Familie und ihr vermischt euch mit dieser Familie. Und er zeigt, das ist eine Untreue gegenüber Gott und das ist das eigentliche Problem. Er sagt, dieses Problem ist immer noch da in eurem Herzen. Und letztes Mal haben wir gesehen, was du säst, das wirst du auch ernten. Das ist das, was eigentlich in diesen Versen vor Vers 10 immer wieder von Gott betont wird. Deine Taten haben Auswirkungen auf das, was du bekommst. Und so wie Maleachi sie jetzt auffordert, ihr Leben zu untersuchen und zu sehen, eben wo sie Schlechtes ernten aufgrund ihrer Sünde, und wie er sie auffordert, diese Vorbilder der Leviten anzuschauen und dass sie auch Recht tun sollen, wie die Leviten schon mal getan haben, Gottes Segen bekommen, so fordert er sie jetzt im Abschnitt für heute auf und er sagt, während du dein Leben jetzt überprüfst, bleibe nicht bei den äußerlichen, sichtbaren Sünden stehen. Es gibt viele Menschen, die zurückschauen auf ihr Leben und sagen, das war falsch, das hätte ich nicht so machen sollen und so weiter. Das hat schlechte Konsequenzen gebracht. Und wenn wir uns hineinversetzen in die Leute damals, die eine fremde Frau geheiratet hatten und die Kinder hatten vielleicht und die mussten alles verlieren. Die sahen die Konsequenzen ihrer Untreue gegenüber Gott oder die Konsequenzen des Gesetzesbruches, des Heiratens fremder Frauen. Aber es ist so leicht, bei der äußerlichen Beurteilung der Sünden stehen zu bleiben, nicht wahr? Also so leicht, unser Leben zu sehen und dann einfach zu sagen, ja, das war einfach nicht richtig, was ich gemacht habe. Aber nicht zu sehen, was war eigentlich das, was darunter war? Was der Antreiber dieser Sünde war? Und er möchte ihnen zeigen, was es eigentlich bedeutet, Gott untreu zu sein. Er sagt nämlich, es ist ein Greuel. Seht, wie er es im Vers 11 beschreibt. Juda hat treulos gehandelt und dann der Parallelismus dazu. Also er wiederholt es eigentlich, sagt es aber mit anderen Worten. Er sagt, ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden. Was ist ein Greuel? Es ist ein altes, eher älteres deutsches Wort, was man nicht so oft verwendet. Wir haben das mal unseren Kindern so erklärt, ein Greuel ist eigentlich, wenn du ein Dessert erwartest und da sind lauter Würmer drin. Ja? Oder stell dir vor, du hast einen Gast und du servierst ihm eine tote Maus, die stinkt und wo Maden drauf sind. Das wäre ein Greuel. Ja? Und er sagt eigentlich, das, was in eurem Herzen passiert ist, und was immer noch da ist in eurem Herzen, das stinkt bis zum Himmel. Und bevor wir jetzt auf die nächsten Verse eingehen, möchte ich einfach nochmal einen Schritt zurückgehen nochmal mit euch und das Buch Maleachi anschauen und einfach zu sehen, wieso ist Untreue so schlimm? Und die Antwort ist, die Untreue des Volkes Gottes ist so schlimm wegen der großen Liebe Gottes. Also aufgrund von Kapitel 1, ich habe euch geliebt. Das ist der Bund, dass er sagt, den Jakob habe ich geliebt. Und Gott beschreibt ja in Vers 11 diese enge Verbindung, diese Entscheidung, dieses auserwählte Volk in der Sklaverei, im Elend, nicht einfach zu übergehen, sondern es zu sehen, es zu nehmen, es zu erziehen für sich. Er beschreibt es mit dem Erlebnis eines Vaters, der ein Kind gezeugt hat. Und Björn und Nina könnt es gut nachvollziehen, weil das bei euch sehr frisch ist, aber ich weiß auch noch, wie das war bei der Geburt meiner Kinder. Ich weiß noch, wie dieser Moment, wo mir das Baby dann gegeben wurde im Krankenhaus und dann einfach so dieses unglaublich, du hältst dann ein kleines Lebewesen in der Hand und du denkst dann, das ist mein Baby. Du hast schon ein paar Babys gesehen und du denkst dann, das ist wirklich meins. Und das hat dann so diese Krallen, ne, weil die Fingernägel sind noch nicht geschnitten und es krallt sich so an deinem Arm und an deiner Brust und so weiter und du denkst, das ist mein Baby. Und das ist das, was Gott empfindet für das Volk Israel. Und das macht diese Tat mit den fremden Frauen so schlimm. Sehen wir das? Es war nicht nur deshalb falsch, fremde Frauen zu heiraten, weil es Gott halt so in seinem Gesetz verboten hatte. So, whoops, das haben wir nicht gewusst, die Priester haben uns das nicht gesagt, wir konnten nichts dafür. Malachi geht tiefer, er sagt, es zeigt eine Untreue eures Herzens auf, dass ihr überhaupt so etwas in Betracht zieht. Es ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Während sie die Liebesbeweise Gottes nicht sehen wollen, gehen sie zu den fremden Götzen, indem sie sich eins machen mit den Frauen, die diese Götzen anbeten. Es ist ein Bruch auch mit dem geliebten Volk Gottes. Sie wollen außerhalb der Familie Gottes ihre Lust befriedigen. Und dieser Gräuel vor Gott, der wirkt sich auch auf die Beziehungen im Volk aus. Und das ist auch ganz wichtig zu sehen in diesem Abschnitt. Es gibt einen Bruch der Generationen. Und das ist ein zentrales Thema in Malachi, der Bruch zwischen Söhnen und Vätern. Der Bruch der Generationen. Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen dem Bund unserer Väter? Und was sagt Gott, wie er denjenigen bestraft, der das macht? Er sagt, er bricht ihn deswegen auch aus dem Volk Gottes heraus. Er schneidet auch seine Nachkommen ab. Das ist Vers 12. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs. Was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Also sie haben sich selbst abgeschnitten von den Vätern. Sie haben sich selbst in Untreue gebracht gegenüber Gottes Volk. Und Gott sagt, okay, ich gebe euch die Folgen eurer Entscheidung und ich breche euch heraus. Und ich breche auch eure Nachkommen ab. Und ihr werdet eure Kinder verlieren. Also Untreue auch gegenüber dem vereinten Volk Gottes. Und ein Bruch mit Gott ist immer ein Bruch miteinander, nicht wahr? Wir können das nicht trennen voneinander. Wir können nicht als Geschwister sagen in der Gemeinde, ich lebe privat in der Sünde, ohne dass das über lange Zeit und über gewisse Zeit auch einen Bruch geben wird mit den Geschwistern. Und schaut, das ist das eigentliche Problem, was Malachi anspricht. Das ist der Gräuel. Malachi lehrt uns hier, dass es sein kann, dass wir zwar äußerlich mit einer Sünde brechen, aber im Herzen die eigentliche Wurzel nicht gebrochen ist. Also dieses Volk ist äußerlich umgekehrt von der Sünde. Das wissen wir aus der Geschichte Israels. Aber Gott zeigt ihnen auf hier in Malachi, es geht um die Wurzel des eigentlichen Gräuels in und hinter deinen Tatsünden. Abkehr von Gott und seinem Volk. Und Malachi sagt dann, dass er den abbrechen wird aus dem Volk Gottes, selbst wenn er dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Selbst wenn er äußerlich umkehrt oder umgekehrt ist vielleicht von der Sünde, selbst wenn er wieder den Tempeldienst zum Tempeldienst kommt, seine Opfer bringt. Also wir haben gesehen, dass Gott selbst eben durch seinen Boten Malachi als Verkläger des Volkes auftritt. Und schon hier in den ersten zwei Versen, Versen 10 und 11, bringt er eben die Sünde des Heiratens fremder Frauen nochmal auf. Und er sagt damit, es geht mir nicht um das Äußere, es geht um die Herzenssünde, die immer noch da ist. Und wir können uns fragen, woher weiß Maleachi, dass diese Herzenssünde dahinter immer noch nicht geheilt wurde? Und das erfahren wir jetzt in den nächsten Versen. Also wieso spricht jetzt Maleachi wieder diese Herzenssünden an? Und wir werden sehen, diese Herzenssünden sind noch da, die kommen einfach etwas anders hervor, als sie vorher hervorgekommen sind. Er sagt dann, Vers 13, und zweitens tut ihr dies. Oder man kann übersetzen, und eine zweite Sache tut ihr. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand nimmt. Ihr sagt, weswegen werden die Opfer nicht angenommen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Ist doch, habt ihr gesehen, wie immer wieder diese Schlüsselwörter aufkommen? Wir haben wieder den Bund, ne, die Frau deines Bundes. Wir haben wieder die Untreue. Also da, das ist eine Sache, woran Maleachi arbeitet. Er will einen Hauptpunkt diesem Volk beibringen. Und ich glaube, was er hier macht, ist, dass er zeigt, dass die Herzenssünde der Untreue eben noch nicht beseitigt ist. Er führt einfach ein weiteres Beispiel derselben Einstellung der Untreue auf. Nämlich ihre Treulosigkeit und ihre Selbstsucht, ihr Egoismus. Diese kam nicht nur zum Vorschein, dass die Juden erstens den Bund mit ihren Vätern gebrochen hatten, zweitens fremde Frauen geheiratet hatten, sondern auch eben drittens, dass sie ihre eigentlichen Ehegatten, Ehefrauen, untreu geworden sind. Er sagt ihr, entlasst eure Frauen. Und das ist diese konkrete Indiz für ihn, wo er sagt, dieses Volk ist nicht umgekehrt. Und während wir weiter darüber jetzt nachdenken, was Maleachi sagt, ist es wichtig, im Blick zu behalten, dass die Schrift grundsätzlich eben gegen die Ehescheidung spricht. Gott sagt hier ganz stark, ich hasse die Scheidung. Die Bibel gibt aber einen Umstand, wo eine Ehescheidung erlaubt ist, nämlich wenn der Partner selbst die Ehe gebrochen hat. Und dann erlaubt die Schrift eben eine Scheidung. Jesus sagt in Matthäus 19, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht. Unzucht bedeutet Sexualität, Ausleben von Sexualität außerhalb der Ehe. Also es sei denn wegen Unzucht, wenn er sie entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Aber das war hier nicht der Fall beim Volk Israel. Diese Israeliten verließen ihre Ehen einfach nur aus Eigennutz, vielleicht aus Langeweile, vielleicht wegen eben diesen anderen Frauen oder diesen anderen Männern aus den anderen Nationen. Und die Anwendung für uns heute ist nicht nur auf die Scheidung beschränkt, nicht wahr? Ich hoffe, ihr seht das, sondern es geht wirklich auch zum Beispiel um Untreue in Gedanken. Gerade weil hier Maleachi das Herz, den Geist des Menschen anspricht, erwähnt er das auch zweimal in dem Text. Lest einmal noch mit mir Vers 15 in der Mitte. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seine Jugend untreu. Und dann sagt er nochmal am Ende des Textes, Vers 16b, darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Also dieser Text hat eine 1:1 Anwendung und sagt uns, wir müssen unseren Frauen treu sein, komme was wolle, nicht wahr? Es sagt, wir sind in den Ehen, gehen wir einen Bund ein und gerade wenn wir als Christen in diesen Bund eingehen, sagen wir, es komme, was wolle, wir bleiben zusammen. Aber der Text geht weiter und er sagt, dass Untreue im Herzen beginnt und in den Gedanken und in dem, was wir über unsere Frauen, über unsere Männer und über andere Männer und Frauen denken. Also es ist eine breitere Anwendung als nur einfach, dass wir uns nicht scheiden lassen sollen. Der Text warnt uns in gewisser Weise vor, vor Träumen, er warnt sogar die Singles, nicht wahr? Vor Träumereien über irgendeinen zukünftigen Mann, der vielleicht so perfekt ist, dass du nie wirklich fähig wirst, einen Sünder zu lieben und einem Sünder wirklich treu zu sein. Und wir sehen auch, dass der Fokus des Abschnitts nicht nur auf die Ehescheidung, auf der Ehescheidung liegt. Das ist ein Symptom dieser Untreue. Na, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, ich habe mich nicht illegitim geschieden und ich kann mich zurücklehnen, es geht mich nichts an, sondern es gibt eine breite Anwendung, das Problem der Untreue im Kontext des Volkes Gottes. Warum sind wir denn so treulos? Einer gegen den anderen, Vers 10. Und Vers 16 erweitert es nochmal, damit wir es wirklich sehen. Es geht nicht nur um Ehescheidung. Vers 16 sagt, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel, oder man kann auch übersetzen Gewalttat, bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Und wir sehen im nächsten Kapitel, was diese Gewalttat ist. Gott spricht es direkt an in Kapitel 3, Vers 5. Er sagt, ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhne verkürzen. Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Das sind alles Auswirkungen von Untreue gegenüber dem Volk Gottes, von einem Herzen von Untreue auch gegenüber Gott. Das heißt, dieser Text, er spricht zu uns, er betrifft uns direkt überall da, wo wir von Dingen versucht werden, die uns von Christus selbst und damit auch vom Volk Gottes wegziehen, die einen Keil reintreiben wollen zwischen uns Geschwister und zwischen unseren Familien, unseren Ehen und zwischen uns und unseren Kindern. Es betrifft alles, was das tut. Und was uns dazu bringt, andere zu übervorteilen, rücksichtslos zu handeln, ohne Rücksicht und Feingefühl für den anderen zu leben und den Bruder oder die Schwester, die ebenfalls von Christus erkauft wurden, zu übergehen in unseren Gedanken und in unserem Handeln. Nun, wieso sage ich jetzt Christus? Er ist ja nicht mit Wort erwähnt, hier im Namen erwähnt, hier im Text. Aber wir können mal überlegen, was ist eigentlich der neue Exodus im Neuen Testament? Wo wurden wir gezeugt? Wodurch ist Gott unser Vater geworden? Und letztlich auch, wodurch ist Gott auch Israels Vater geworden damals? Es war durch das Kreuz, nicht wahr? Durch das Evangelium Gottes in Christus. Und das Kreuz ist die größte Darstellung der Treue Gottes zu seinem Volk. Der Hügel Golgatha war die Bühne, auf der Höhepunkt der Geschichte, der Liebe Gottes für sein Volk präsentiert wurde. Und dort vorher im Garten Gethsemane war der Ort, wo es für unseren Bräutigam Jesus Christus am verlockendsten war, am einfachsten gemacht wurde, den Bund seiner Ehe mit uns zu brechen und sich zurückzuziehen aus der Verantwortung. Und weil uns, das heißt für uns, treu zu sein für Jesus bedeutet, zu sehen, dass Jesus an unserer Stadt die gerechte Strafe für unsere Sünde getragen hat, nämlich den gerechten Zorn Gottes über unsere Sünden in diesen Stunden der Finsternis des Gerichts Gottes am Kreuz. Das war die Treue Christi. Die Treue Christi, als er am Kreuz hing für dich und für mich. Das heißt, wir sind erkauft, nicht wahr, liebe Geschwister? Wir sind erlöst und deshalb sollen wir in allem diesem Erlöser treu sein und unseren Miterkauften. Er hat uns ja in eine Familie zusammengeführt. Haben wir nicht alle einen Vater, sagt Maleach. Und Paulus sagt im Neuen Testament, dass wir einen Leib sind. Wir haben einen Geist. Er sagt, wie ihr auch berufen worden seid in Epheser 4, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr und ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller über allen und durch alle in euch allen. So sagt es Gott im Neuen Bund. Und Treue zu Gott und damit auch zu unseren Ehen, in unseren Ehen, zu unseren Familien, in der Gemeinde, ist mehr als einfach nicht verlassen. Sondern Paulus sagt es in Epheser 4 auch, was es bedeutet für uns. Er sagt, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen, eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist Bundestreue in der Gemeinde. Und Treuebruch beginnt schon da, wo ich mich innerlich abkopple. Wo ich nicht mehr um meine Frau besorgt bin. Wo ich ihr nicht mehr die Güte zeige, die Gott verlangt. Treuebruch beginnt da, wo ich nicht nur, wo ich einfach nur ein Idealbild meiner lokalen Ortsgemeinde liebe und nicht die wahre Ortsgemeinde, wie sie ist. Treuebruch beginnt da, wo ich nur noch sage, klar, ich liebe meine Geschwister, sind meine Familie, aber ich gehe mit dem und dem und dem aus dem Weg vielleicht. Ich bin nicht mehr bereit, unbequeme Themen anzusprechen, wo es notwendig wäre. Ich bin nicht bereit, den Weg der Liebe zu suchen. Und ich finde es so schön in diesem Text, Maleachi selbst zeigt, wie weit Treue zu Gottes Volk gehen soll bei uns. Und wir schauen uns wirklich mal die Person Maleachi in diesem Text an. Ich weiß nicht, wie euch aufgefallen ist, wie Maleachi redet über diese Probleme. Er sagt im Vers 10, warum sind wir denn so treulos? Maleachi, bist du auch fremdgegangen mit fremden Frauen? Nein. Aber er sagt trotzdem, wir sind treulos geworden. Und er stellt sich somit unter die Schuld des Volkes Gottes. Er übernimmt die Verantwortung der Sünden anderer im Volk. Und Geschwister, das sehen wir immer wieder bei den Propheten im Alten Testament. Denkt an Daniel, wie er betet in Daniel Kapitel 9. Ja, wir haben gesündigt. Ja. Die Propheten haben zu uns geredet und wir haben gesündigt. Sei uns gnädig, o Herr. Er betet stellvertretend für das Volk Gottes, obwohl er mit den Sünden des Volkes Gottes sozusagen nicht persönlich zu tun hatte, obwohl er sich nicht keinem Baal gedient hatte persönlich. Und wenn wir dann überlegen, der größere Maleachi, der große Bote Gottes, Jesus Christus, wie hat er doch die Verantwortung unserer Sünden übernommen am Kreuz? Er hat gesagt vor seinem Vater, ich übernehme die Verantwortung für die Sünden meiner Kinder, für die Sünden meiner geliebten Ehefrau. Er hat nicht gesagt, sie hat gesündigt, bestrafe sie. Und das muss sich auf uns übertragen. Wir Ehemänner gerade, wir sollten sagen, und die Schrift sagt uns, wir sind das Haupt der Ehe, der Familie. Wie sollten wir über unsere Familie reden und über die Sünden in unserer Familie? Wir sollten nicht sagen, ja Herr, du siehst, wie unreif sie ist. Du siehst, wie schwierig meine Kinder sind. Nein, sondern wir sollten vor Gott kommen. Wir sollten sagen, ich habe versagt, Gott. Du siehst die Situation in meiner Familie. Und ich übernehme die volle Verantwortung für die Sünden meiner Frau, für die Sünden meiner Kinder. Ich habe versagt. Vergib mir. Hilf mir, meine Familie recht zu führen. Wir sollten uns in der Gemeinde unter die Sünde der Mitchristen stellen. Wir sollten sagen, was ist das für eine Schande für das Haus Gottes, dass unter uns eine solche Sünde begangen wurde. Ja, also seht ihr dieses Level an Treue, was es bedeutet im Konkreten im Volk Gottes. Ja. Also wir finden hier eine radikale Sicht auf menschliche Beziehungen, nicht wahr? Wir leben in einer Gesellschaft, man könnte sie zusammenfassen als individualistisch. In unserer Gesellschaft, viele Menschen stellen sich eigentlich Menschen wie so einzelne Stecknadeln, die nichts miteinander zu tun haben, die alle irgendwo im Boden rumstecken. Und die sind völlig die haben alle unterschiedliche Farben, die werden alle einzeln betrachtet und so weiter. So denken wir über den Menschen. Und es gibt auch Kulturen, die denken genau das Gegenteil. Die sehen sich alle als Teil von einem Ganzen, da verschwindet das Individuum fast. Ja, man könnte sagen, das ist der Kollektivismus. Es gibt Kulturen, die denken kollektivistisch. Die denken nicht, ich bin ein Mensch und der andere auch und wir sind individuell, sondern die denken, wir sind alle eigentlich Teil vom Stamm XY, ja, und wir gehören alle irgendwie zusammen und wenn einer umgebracht wird von unserem Stamm, dann geht der ganze Stamm rüber, bringt den anderen Stamm. Also so denken Menschen in anderen Kulturen auch. Und die Schrift ist weder individualistisch noch kollektivistisch, sondern die Schrift denkt in Bundeskategorien, immer in Bundeskategorien. Wir waren in Adam, nicht wahr? Römer 5. Wir sind jetzt in Christus durch den Glauben. Christus ist unser Bundeshaupt, der die Verantwortung übernommen hat für uns. Und so sollten wir über unsere Familien denken. Wir sollten über uns denken. Also wir sind Teil des Haushalts XY. Wir sind zusammen eine Entität, etwas zur Ehre Gottes. Und wir Männer müssen sagen, wir sind das Haupt und wir tragen die Verantwortung für unsere Familien. Und wir sollten uns auch als Leib sehen, nicht wahr, sagt das Neue Testament in der Gemeinde. Wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Es gibt individuelle Glieder. Und die Bibel betont die individuelle Verantwortung des Menschen. Aber dennoch sieht uns die Schrift immer im Kontext von Bündnissen, im Kontext der weltweiten Gemeinde, aber auch im Kontext des Gemeinde, der Ortsgemeinde. Und wir haben deswegen bei der Aufnahme haben wir eine Art Gemeindebund, wo wir zustimmen, wo wir sagen, wir verbinden uns mit dieser Gemeinde und wir gehören zu dieser Gemeinde. Und wir kümmern uns um diese Gemeinde. Und wenn ein Gemeindemitglied leidet, wir haben Gemeindemitglieder, die leiden im Moment, dann sollen wir mitleiden. Und dann soll uns das bedrücken und dann sollen wir das spüren, weil wir zusammengehören. Und das ist die radikale Sicht der Bibel auf Bundestreue im Volk Gottes. Lass uns das nicht verpassen. Und seht, wie sehr Malachi betont, dass diese Entscheidung, ihre Frauen zu verlassen, auf jeder Ebene offenbart, dass ihr Herz untreu ist. Und er zeigt ihre Sünde auf in diesem Kapitel. Wie nennt er die Ehefrau? Schaut nochmal nach in dem Vers 14. Wie nennt er die Ehefrau? Er sagt, der Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und es ist der einzige Ort in der Schrift, wo der Ehepartner als Gefährte bezeichnet wird. Was ist ein Gefährte? Ein Gefährte ist ein lieber Freund, wir haben vielleicht das Bild von Pilgerreise im Blick, ne? wo Christ und treu, zusammen durchgehen, zusammen unterwegs sind, sich gegenseitig helfen, das ist ein Gefährte, einer, der mit uns durch das Leben geht, ein Freund. Und für einen Gefährten ist doch das A und O, die höchste moralische Verpflichtung bei Freunden, ist doch Treue, nicht wahr? In Bezug auf die Freundschaft. Und hier ist eine Anlehnung an Genesis 2. Die Bibel sagt eigentlich schon in Genesis 2 in gewisser Weise, dass die Ehefrau ein Gefährte des Ehemannes ist. Es ist eine Frau, die ihm entspricht. Adam wird durch das ganze Tierreich geführt und er sieht, es gibt hier eigentlich keinen, der wirklich ein Gefährte sein kann. Es gibt Hunde zum Beispiel. In gewisser Weise können Hunde Gefährten sein, aber Adam muss lernen, dass jeder Teil der Schöpfung ihm nicht wirklich als Freund gegenüberstehen kann. Und dann gibt Gott ihm diese Frau als Gehilfin, die ihm entspricht. Das heißt also, Ehebruch ist das Verwerfen einer Situation, wo Gott uns lehrt, treu zu sein. Es ist die Verachtung ist letztlich auch die Verachtung der Treue meines Partners. Ich trete diese Treue mit Füßen, indem ich untreu werde. In Gedanken, in Worten, in Ideen, in Tat. Zweitens sagt er wieder, dass die Ehe mit Gott zusammenhängt in diesem Abschnitt. Nicht wahr? Er sagt, Malachi 2, Vers 14, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Also er zeigt immer wieder auf, Ehe oder Untreue gegenüber Gottes Volk ist immer Untreue gegenüber Gott, irgendwo. Er sagt, letztlich ist es nicht, dass du dich entschieden hast für deine Frau damals, sondern weshalb seid ihr verheiratet? An euch Ehepaare, weshalb seid ihr verheiratet? Es ist nicht im ultimativen Sinn wegen eurer Entscheidung, sondern es ist, weil Gott euch zusammengeführt hat und Gott Zeuge war in dem Bund, der geschlossen wurde. Und der nächste Vers, Vers 15, ist eigentlich einer der schwierigsten Verse in Malachi zu übersetzen. Und wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen lest, werdet ihr verschiedene Formulierungen sehen. Alle sind etwas schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, dass ein Hauptgedanke, dass der schon sichtbar ist in diesem Vers. Ich lese nochmal, wie es die Schlachterübersetzung übersetzt. Und er hat sie nicht, und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seine Jugend untreu. Also, was ist der Kern? Die Kernwahrheit hier drin ist, dass die Ehe für ihn ist. Sie ist von ihm und sie ist für ihn. Er hat sie eins gemacht und sie sind für ihn. Und er sagt dann auch, dass auch der Zweck der Ehe, Kinder zu bekommen, wird hier sehr deutlich, nicht wahr. Was ist der Zweck der Ehe, sagt er. Wonach soll die Ehe trachten? Nach göttlichem Nachkommen. Und das sagt uns nicht wahr, das sagt uns nicht, dass jede Ehe Kinder haben muss. Es sagt auch nicht, dass eine Ehe gescheitert ist ohne Kinder. Sondern es sagt, es bringt wieder diesen Generationenfokus und auch diesen Fokus auf das Volk Gottes hier rein. Es sagt, die Ehe ist dafür da, für Gottes Volk. Um Gottes Volk zu vermehren, um Gottes Volk gottesfürchtig zu machen, ne? Gottesfürchtige Nachkommen. Um biblische Erziehung zu lernen in der Familie und außerhalb der Familie. Und der Hauptpunkt ist, dass bei all diesen Dingen geht es nicht um dich, sondern es geht um Gott. Und das ist auch so ein Punkt, der wichtig ist für uns in unserer Kultur, weil wir sagen in unserer Kultur, die Ehe ist für dich. Wir sagen, wenn jemand heiratet, ist dein Tag die Heirat. Genieß es. Und wenn die Ehe nicht mehr erfüllend ist, dann trenn dich einfach und probier es nochmal mit jemand anderem. Und das Wunderschöne ist, erst wenn du richtig begriffen hast, dass es nicht um dich geht, dass es nicht um die Erfüllung deiner Bedürfnisse geht, erst dann kannst du auch die Ehe wirklich genießen. C.S. Lewis hat einen ganz hilfreichen Punkt gemacht in seinem Buch über die vier Arten von Liebe. Und er nennt eine der Arten von Liebe die Freundschaft. Das ist ja auch der Aspekt, den Malachi hier betont. Also sie ist deine Gefährtin. Und er benutzt also das Bild von zwei Fischen, die sich treffen und die sofort ein Herz und eine Seele sind und wo eine Freundschaft entsteht. Und er sagt, was machen diese Fischer, um ihre Freundschaft zu intensivieren? Sie gehen nicht irgendwo in ein Zimmer, wo sie sich einschließen und der eine sitzt hier, der andere da. Sie schauen sich an und wollen sich möglichst gegenseitig kennenlernen und so weiter. Sondern er sagt, wie wird die Freundschaft von zwei Fischern verstärkt? Indem sie fischen gehen. Indem sie nebeneinander sitzen und in den See rausschauen und ihre Angeln rauswerfen und dann über das Fischen reden und dann eben Gespräche entstehen, die tiefer gehen und so weiter. Und er sagt eigentlich, Freundschaft lebt nicht vom Gegenüber an und für sich, sondern er sagt, Freundschaft lebt vom gemeinsamen Ziel und von den gemeinsamen Anliegen und von dem, was einem wirklich im Herzen aufgeht. Wenn für zwei Menschen Fischen alles ist, das sollte es nicht sein für uns Christen. Aber wenn für einen Menschen das Fischen alles ist, dann wird er eine Freundschaft schließen mit Menschen, für die Fischen auch all das ganze Leben ist, nicht wahr? Und wenn für uns Christus alles ist, dann werden unsere Freundschaften, dann werden die Beziehungen in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie gestärkt. Und die Ehe lebt davon, dass eine Freundschaft wachsen kann von zwei Personen, die gemerkt haben, es geht nicht um sie, sondern es geht um etwas Größeres. Die Verwerfung des Ehebundes ist nicht, dass wir etwas verwerfen, was uns gehört. Es ist nicht eine Verwerfung deiner ursprünglichen Ziele und Hoffnungen, sondern es ist die Verwerfung des festen und entschlossenen Ziels dessen, der sie geschaffen hat. Wenn du mit mir spazieren gehen würdest und ich würde eine Goldmünze aus meiner Tasche holen, ich würde sie irgendwo in den Dreck schmeißen, sodass sie verloren geht, dann würdest du denken, die Person ist einfach töricht, dieser Mensch ist dumm. Aber was wäre, wenn ich dein Gold nehmen würde, etwas, was nicht mir gehört, und ich würde es verwerfen? Dann würdest du denken, ich wäre böse, nicht wahr? Und das sagt Maleachi hier, ihr verwerft etwas, was nicht euch gehört. Ihr verwerft etwas, was mir gehört. Wir müssen hier etwas abkürzen. Schaut vielleicht selber zu Hause nochmal diesen Aspekt, wie sie mit Gott umgehen und wie sie heucheln in ihrem Treuebruch. Ich möchte zum Ende einfach noch einen Schritt in die Richtung der Lösung gehen. Was ist die Rettung? Worin liegt die Rettung vor diesem Treuebruch? Das Einzige, was Gott gefällt an unserer Reaktion, wenn wir merken, dass wir untreu sind in Gedanken, in Taten, ist, dass wir zutiefst betroffen werden von der Treue Christi. Und dass dies einen Effekt auf unser Herz macht und dass wir eine radikal andere Einstellung bekommen gegenüber unseren Ehen, unseren Beziehungen und Geschwistern, unserer Verbindlichkeit zur Gemeinde und unsere Sicht auf den Bund Gottes, der die Generationen überbrückt und zusammenbringt. Und das ist die Hoffnung im Buch Maleachi, die der Herr der Heerscharen verspricht. Und wir werden nächstes Mal das vertiefen. Ich will es euch nur zeigen in Kapitel 3. Im Kapitel 3 sagt Gott, dass er selbst sich um dieses Problem der Untreue kümmern würde. Maleachi 3, Vers 24 ist der letzte Vers des Alten Testaments. Und er geht auf das Herz des Problems der Untreue der Kinder Israels ein. Und er sagt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und das Neue Testament zeigt, ist, dass das eine Prophezeiung war auf Johannes der Täufer hin. Und wir werden auch sehen, es auf eigentlich mehr als Johannes der Täufer, sondern auf die Doppelmission der beiden Boten im Neuen Testament, nämlich Johannes der Täufer und Jesus Christus. Johannes würde die Menschen zur Buße aufrufen. Jesus würde den Geist geben, den Geist der Treue in seinem Volk geben. Und die Lösung für unsere Untreue ist nicht in uns, das müssen wir sehen. Sie liegt in Christus. Sie liegt nicht darin, dass wir uns vornehmen alleine nur und sagen, ich will, und Treue ist eine gute Sache, ich will sie besser praktizieren, sondern sie liegt darin, dass wir letztlich den treuen Gott und Jesus Christus lieben lernen und seine Treue schmecken und sie genießen. Wenn Maleachi sagt, er wird das Herz der Väter den Kindern, das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, dann redet er über eine Heilung dieser Generationenbrüche, dass wir einander im Volk Gottes untreu sind. Und er sagt, dass was Gott wirklich machen wird, er wird die Untreue seines Volkes gegenüber ihm, aber auch gegenüber unseren Mitmenschen und denen, die im Volk Gottes sind, verändern und er wird sie heilen. Und der Heilige Geist, unsere einzige Hoffnung für unsere Ehen, unsere Familien und unsere Gemeinden, ist, dass der Heilige Geist uns das Wort aufmacht, sodass wir gemeinsam Fische werden sozusagen. Dass wir gemeinsam Menschen werden, die da sitzen und ein wunderbares Ziel bestaunen, nämlich die Treue Gottes in Jesus Christus. Lass uns noch zum Abschluss beten. Vater, wir kommen als Ehebrecher. Wir kommen als Gewalttäter, als Frevler. Und wir kommen mit dem Gräuel unserer Herzen und wir bringen es vor dich. Und wir kommen angelehnt auf die wunderbaren Zusagen der Schrift, dass du dem Sünder gnädig sein wirst. Und bitten dich, dass du dich unsere Probleme annimmst. Wir bitten dich, dass du den Treuebruch deines Volkes heilst, dass du uns zu treuen Ehemännern und Ehefrauen machst, zu Menschen, die die Gemeinde Gottes lieben und zu Menschen, die in ihrem Geist, in ihrem Denken keinen anderen dulden als Jesus Christus dich. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.